Moin, moin und herzlich willkommen zum Dolphins Dive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die einen neuen Starting Quarterback hat. Darum wird es auf jeden Fall unter anderem in dieser Folge gehen. Aber wenn es heißt Dolphins Dive, dann heißt es, ich mache den ganzen Wumms hier nicht alleine, sondern der Thilo ist heute wieder mit dabei. Moin, Thilo.
Moin, schönen guten Abend.
Ja, schön mal wieder hier zu sein.
Ja, auf jeden Fall.
Das wieder anzumoderieren. Ah, es ist schön, Weihnachten steht vor der Tür und die Dolphins beschenken uns mit einem, ja, mit der Eliminierung der Playoffs. Ich meine, das war sowieso, wir waren zwar immer noch Teil des Bills in der Hand, aber da war ja eigentlich auch gar nicht wirklich mehr dran zu glauben. Ja, ich würde fast sagen, wie ist es heute strukturiert? Wir gehen, glaube ich, gleich als erstes in das Spiel gegen die Steelers, weil daraus ergeben sich die News, die wir eben haben. Und dann wird es eine Crossover-Preview geben. Also wir nehmen quasi die gleiche Tonspur mit den Jungs und Mädels vom Jungle-Podcast auf, weil das zeitlich sonst nicht anders hinläuft. Das heißt, das wird nicht so ganz typisch sein, wie ihr das von uns kennt, sondern es wird ein bisschen Freestyle sein, aber ihr kriegt natürlich alle Infos, die ihr braucht, die ihr wollt. Und wenn nicht, dann bombardiert uns mit E-Mails, Post oder ich weiß nicht, was Brieftauben wollte ich sagen. Aber genau, nichts.
Faxt, in Deutschland faxt man.
Ja, ja. Du, das. du lachst. Ich habe am Anfang, also gut, ich bin ja jetzt inzwischen auch schon seit 2019 am Arbeiten. Und also da habe ich mein Studium fertig und dann musste ich wohl arbeiten, weil Geld muss reinkommen. Und ich musste, und ich habe das die Faxnummer da auch drin haben. Und ich habe mich immer gefragt, wieso. Und es gibt tatsächlich noch Kunden in der Industrie, wo ich tätig bin, die noch mit Fax bestellen.
Ja.
Ja. Vielleicht müssen wir uns doch noch so eine Dolphins Drive Faxnummer zulegen. das wäre jetzt die beste Überleitung in die Tour. Apropos Faxendicke. Faxendicke hatte ich auch, als ich das Spiel gegen die Dolphins gesehen habe. Ich habe es angefangen zu gucken. Und dann bin ich langsam in den Schlaf gekommen, weil es ist ja einfach nichts passiert. Irgendwann da stand es dann 3-0, dann stehen es 7-3 und am Ende verliehen die Dolphins 28-15 bei den Pittsburgh Steelers. Es war natürlich bitterkalt, das war dann ist quasi schon so ein Auto-Lose gewesen in den letzten 4-5 Jahren. Das kann man nicht anders sagen. Aber Thilo, kannst ja mal reingehen. Wie war das Spiel so für dich?
Das Spiel war mal wieder so ein typisches, ich kann das alles gar nicht greifen Ding. Weil auf der einen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, die erste Halbzeit, ich habe das beim Sport gesehen, auf dem Crosstrainer tatsächlich, und dachte mir so in der ersten Halbzeit, ja, bis dann der Touchdown passiert ist, dachte mir, das ist so, irgendwie ist es ein Spiegelbild unserer Saison. So, wir kriegen offensiv überhaupt nichts auf der Kette und die Steelers aber auch nicht. Wenn man mal ehrlich ist, die Defense fand ich überraschend gut, wiedererwartend, immer noch wiedererwartend. Und leider unsere Offense gegen allen Erwartungen, die wir vor der Saison hatten, war mal wieder ein kompletter Ausfall, muss man leider so sagen. Wir kommen zur Tour, das war auch das Run-Game lief dann mal nicht so, wie es sonst lief. Es war immer noch okay, fand ich, aber es war nicht so, wie es lief. Und dann ging es dann irgendwann in der berühmten zweiten Halbzeit, die irgendwie sich auch durch die ganze Saison zieht, so dahin. Also ich weiß nicht, wie oft wir hier jetzt schon saßen und haben immer darüber gesprochen, dass nach der Halbzeit irgendwas passiert ist, was nicht pro Dolphins war. Und das war das dann so. Ich glaube, die ersten drei Drives der Steelers waren ja alle ein Touchdown. Und offensiv konnten wir ja gar nichts. Also ich glaube, im dritten Quarter hatten wir minus 20 Net Yards insgesamt.
Ja.
Also Katastrophe. Und fairerweise muss man da sagen, ich finde, auch da sah jetzt die Defense gar nicht so schlecht aus, denn es gab für mich so ein, zwei Turning Points, wenn die andersrum entschieden werden oder passieren, dann kriegen wir diese 28 Punkte nicht, dann wird das Spiel auf dem Scoreboard halt enger, dann scoren wir, glaube ich, auch nicht 15, das muss man auch ehrlich sagen, aber dann hätte vielleicht die Defense zumindest so ein bisschen auf den von den reinen Stats her das, was man ihr zustehen kann, denn vor dem dritten Touchdown, ich weiß, was der dritte, muss John Brooks die Interception fangen, halten, und das ist keine Taunting-Strafe, dann ist der Drive auch zu Ende, das ist der vierte Touchdown, glaube ich, wo John Brooks auch 15 Yard kriegt,
genau.
Das sind beides mal die Turnover, dann fallen diese Drives so nicht, das sind 14 Punkte, die andersrum passieren können, beziehungsweise die einfach weg sind, was nichts daran ändert, dass wir offensiv einen Totalausfall hatten, natürlich, dann hätten wir vielleicht am Ende nur 6 Punkte, aber dann verlieren wir das Spiel dann halt irgendwie 14-6 und dann finde ich, kann man sagen, die Defense hat abgeliefert, so jeder Neutrale, der sich es anguckt, sagt, ey, 28 Punkte zugelassen, Defense der Dolphins ist ja doch so scheiße, wie wir alle dachten. Nee, war sie nicht. Muss auch sagen, da waren dann doch durch die Luft ein paar Big Plays dabei, die wir in den letzten Wochen nicht so gesehen haben. Das passiert halt, das sieht man, wenn dann doch ein Quarterback kommt von einem etwas anderen Niveau gegen Receiver von einem etwas anderen Niveau. Ich finde, da hat man schon gemerkt, dass uns der Nummer 1 Corner dann neben Rasul Douglas doch fehlt. Aber die Defense hat eigentlich uns im Spiel gehalten. Und das ist etwas, wo man sagen kann, für mich, das ist gut, das ist okay, das hätte ich so nicht erwartet. Offensive, komplettes Gegenteil, da kommen wir gleich zu, weil das war irgendwie klar, dass das so perspektivisch nicht weitergehen kann. Die Interception, das war ja relativ am Anfang, ich finde, das war ein Sinnbild für Tuas Saison. Ich weiß nicht, wieso dieser Ball, also du unterbrich mich, aber ich habe, als er den Arm verlassen hat, habe ich gesehen, das ist ja ein Wackelpudding, denn da läuft ja gleich einer zwischen.
Also ich habe gedacht, so, okay, also als er zum Wurf angesetzt hat, dachte ich, okay, da wird was sein, weil man hat ja, also das finde ich manchmal so ein bisschen schade, dass dieses All 22 oder nicht so einen weit größeren Weitwinkel gibt, dass man schon, also die sieht, wie was passiert in der Secondary sozusagen. Und dann war das einfach, ja, das, also der Ball war halt ewig unterwegs. Das war echt, wo ich mir denke, so, okay, wohin? Und wenn ich mir dann das Play angesehen habe, Waddle war ja open.
Ja.
Also wenn er den mit Zip einfach über Santa Samuel drüber legt, dann sitzt da über Waddle immer noch der Safety, der runterkommen muss. Aber Santa Samuel Jr. hätte halt nie die Möglichkeit gehabt, in das Play reinzukommen. Und dadurch, dass Tua so eine Bogenlampe wirft, ist halt, ja, war halt dann, war es, ja, es war, ich dachte so, wir haben, die Defense war da, im ersten Drive, das war ein Stop hingekriegt, nicht das First Down zugelassen. Und dann bewegen wir den Ball ja sogar. Also das war ein 6-Yard-Run, dann waren es ein 15-Yard-Run, 10-Yard-Pass und dann kommt diese Interception.
Ja.
Und boah, das war halt richtig, richtig schade, weil ey, das sah gut aus und wenn du dann führst, dann hast du zumindest die Möglichkeit, irgendwie den Lauf versuchen, weiter zu grinden. Das ist ja das, was die Dolphins in den letzten Wochen gemacht haben. Dolphins kommen ja über den Run aktuell immer mehr, weil aus Gründen. Und ja, dann haben wir halt das Field Goal und dann der Touchdown. Ich meine, Aaron Rodgers, das war auch gut, ne? Also gerade wie viel Aaron Rodgers versucht hat, auch die Dolphins in irgendwelche schlechten Defense-Situationen zu bringen, dadurch, dass er entweder die Cadence geändert hat, also entweder halt den Snap-Count so verändert hat, dass er einfach 5-4 Mal hat gesagt hat und es nichts passiert. Das war extrem, fand ich. Also da hat man schon gesehen, da haben die Steelers sich so ein bisschen was überlegt und ja, Aaron Rodgers gegen die Dolphins, das war, ich meine, der hatte letzte Saison, wo er bei den Jets gespielt hat, auch das absolut beste Spiel der Saison gegen die Dolphins. Und ja, also das war sehr, sehr schade. Und ja, da stehen am Ende zwar auch 15 Punkte für die Dolphins, aber ja, das war nix. Also, die kommen am Ende auf Darren Waller und da haben die Steelers ja auch nichts mehr gemacht. Da stand es 28-3, als die Dolphins im vierten Quarter angefangen haben zu scoren.
Ja. Das war gar nichts. Um vielleicht nochmal ganz kurz aus meiner Sicht den Defense-Part abzuschließen, bevor wir dann wahrscheinlich mehr noch auf Tour eingehen. Das Tackling war am Anfang, finde ich, mal wieder so ein bisschen kritisch. Da waren sehr viele Miss-Tackles dabei, ja. Das ist mir schon aufgefallen. Das hatte ich in den letzten Spielen nicht so auf dem Schirm, muss ich ganz ehrlich sagen, dass das doch wieder so ein Problem ist. Ich habe jetzt keine Zahl im Kopf, aber gefühlt waren es 12, 13, 14 irgendwie am Anfang. Es war zu viel, auf jeden Fall.
Also PFF hat 19 Missed Tackles. Ja,
sogar noch mehr.
Die Steelers hatten 8, um euch da mal ein Verhältnis zu geben.
Es war auf jeden Fall, also ich habe beim Spiel schon gesehen, das ist mir zu viel wieder mal.
Ja.
Das hatten wir mal irgendwie in den letzten Jahren, dass es öfters das Thema war, das war jetzt wieder weg, jetzt war es ein Thema. Aber trotzdem, die Defense für mich war jetzt nicht der Grund. Also, wie gesagt, wir hatten diese zwei blöden Turning Points, waren für mich auch so ein bisschen Ravens-Vibes. Das Spiel in die Ravens hat mich auch so dann erinnert, das waren auch so blöde Situationen, wo das ganze Spiel anders aufläuft. Gegen die Ravens war es dieser komische, was wurde es gecallt, kann sich erinnern, von Malik Washington, glaube ich, war es der Chip-Block oder war das Ollie Gordon, der da dieses komischen, wo gar nichts passiert, wo dann auf einmal statt Touchdown geht es zurück und so weiter, dann kriegen wir da noch an der Endzone wieder auch so einen Defense-Drive, aber das war genau so kleine Punkte, ja, wo du merkst, das Spiel kippt dann, und das war das auch. Das Ärgerliche daran ist halt, und da können wir direkt gleich zur Tour dann kommen, ist, dass wir offensiv halt gegen jetzt mal auch keine, aus meiner Sicht, keine Elite-Defense. Die Steelers sind nicht mehr die Defense, die sie mal vor 3, 4, 5 Jahren waren. Dieses Top of the League, das sind sie ja gar nicht mehr. Und da ging gar nichts. Also da ging wirklich nichts. Und wir, bloß bitte jetzt nicht, wer das Spiel nicht gesehen hat, dann guckt es euch lieber nochmal condensed an, aber bloß nicht Total Stats irgendwie gucken. Da stehen dann bei Tour 2 Touchdowns, 1 Interception und wie viel, knapp 270 Passing Yards oder so?
253, 22 für, ja, 28. Und wenn man sich das halt anguckt. Das
sieht ja gar nicht schlecht aus.
Ja, aber dann muss man, genau, vierte Quarter, das waren 6 Plays für 65 Yards, 9 Plays für 86 und nochmal 7 für 36. Und das war halt
Desperate Mode.
Hauptsache, ja, das war halt Hauptsache nochmal hier nochmal versuchen ranzukommen. Und ja, es ist ja auch, wenn man sich das auch anguckt, ich wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob das jetzt alles so designt ist, aber Devin Achane hatte 6 Targets, Darren Waller hatte 8. So, das waren die beiden, das sind 14 von 26 Targets. Dann haben Greg Dulcich und Julian Hill zusammen 4 und Jalen Waddle hatte auch 4. So, das ist halt, Jalen Waddle als Wide Receiver ist halt Nummer 3, was die Targets angeht. Und insgesamt sind unsere 3 Tight Ends, wo wir sagen, ja, wir sind nicht so gut auf Tight Ends, auf Tight End aufgestellt, aber das ist unsere Hauptgruppe aktuell. Neben halt einem Devin Achane, der natürlich wieder 12 Carries für 60 Yards, das ist halt einfach stark. Da kann man nichts anderes sagen.
Wobei, da würde ich vielleicht sogar sagen, der auf Tight End ist auch so ein kleiner Switch vollzogen. Ich finde, Darren Waller, von dem hätte ich nicht so viel erwartet, aber der ist ja wirklich zumindest, er liefert die Touchdowns, und Dulcich ist für mich eine der positiven Überraschungen der Saison, haben wir letztens schon drüber gesprochen. Also offensiv, das, was Nick Westbrook-Ikhine nicht liefert, Dulcich, der kam von den Broncos, bin ich der Meinung, war er noch wo zwischen, also ja. Broncos, genau, kam er dann auch. Das ist eine absolut positive Überraschung, das ist so ein Spieler, den kann man auch gerne für anfangs wenig Geld behalten. Das finde ich schon okay, also Tight End sind wir für mich wesentlich besser, als ich vor der Saison gedacht habe. Der Elefant im Raum ist halt das andere Passing Game, wie du schon gesagt hattest, und jetzt hat Mike McDaniel gehandelt, und jetzt müssen wir überlegen, was ziehen wir da für Schlüsse draus.
Das ist korrekt. Also, damit haben wir quasi die Review abgeschlossen. Viel mehr kann man da jetzt aktuell auch gar nicht zu sagen. Aber du hast es schon angesprochen. Nach dem Spiel hatte Mike McDaniel schon am Podium gesagt, dass das Quarterback-Play it was not good enough und everything is on the table. Das hat er sich genau einen Tag überlegt und hat dann auf dem Table gesehen, dass Tua auf die Bank gehört. Die Dolphins haben ihren, wollen wir, ehemaligen Franchise-Quarterback gebencht, weil, also mit der Leistung diese Saison, also ich glaube, das sind jetzt die letzten hoffentlich jetzt auch aufgewacht, die sagen, ja, das ist nicht unser Franchise-Quarterback, was natürlich schade ist, weil natürlich er hat super viele Sympathien, aber Quinn Ewers, unser Siebtrunden-Rookie, wird jetzt gegen die Bengals starten und das ist ja eine mehr oder weniger Überraschung, aber hast du damit gerechnet, Thilo, dass Quinn Ewers startet und nicht Zach Wilson?
Weder noch. Also ich hatte nicht gedacht, dass Mike mit dem Tour jetzt bencht. Sportlich gesehen berechtigt, absolut. Ich frage mich daraus zwei Perspektiven. Also einmal diese Forderung nach Quinn Ewers, wann hat man ja auch immer gehört, dass viele den fordern. Ich frage mich da so ein bisschen dieses in Anführungsstrichen Testen, ja. Das hat für mich eigentlich, wenn ich ehrlich bin, keinen Mehrwert. Also der kann, wenn der jetzt nicht spielt, wie in den nächsten drei Spielen, auf einem von mir aus Jackson-Dart-Niveau, wenn er nur spielt auf einem Niveau von einem, was nehmen wir denn jetzt mal, von einem Spencer Rattler, dann wird er nächstes Jahr trotzdem nicht unser Starting Quarterback sein. Und selbst das halte ich für sehr unrealistisch, dass er so gut spielt. Denn das, was er bisher gezeigt hat, was wir gesehen haben, das lässt für mich diese Schlüsse nicht zu, dass er das leisten kann. Vielleicht überrascht er uns, das wäre super. Quarterback, den Diamanten Quarterback finden, ist immer der Shot, den man irgendwie braucht. Ich halte das für nicht besonders realistisch. Aber okay, die probieren das jetzt so. Ich erwarte mir da nicht viel. Ich erwarte eher, dass das irgendwie so ein Test ist, weil man muss was jetzt tun, weil jetzt gerade alle danach schreien, gefühlt. Ich frage mich so ein bisschen, was die Perspektive auf der anderen Seite mit Tour daraus ist. Denn ein neuer Coach heißt für mich auf jeden Fall auch, wir machen nicht mit Tour weiter und wir würden diesen Cut nehmen. Das sehe ich schon. Wenn jetzt Mike McDaniel aber doch fester am Sattel sitzt, als man vielleicht glaubt, was ich auch eigentlich hoffen würde, was mit der GM-Suche wieder schwierig ist, aber ich hoffe eigentlich trotzdem, dass Mike McDaniel eine Chance hat zu bleiben, auch mit einem neuen GM, dann ist die Frage, wenn jetzt Mike McDaniel der Meinung ist, Tour ist es nicht, dann geht auch der Weg von Tour weg. Dann wird aber Mike McDaniel ja im Prinzip einen neuen Quarterback aussuchen. Da muss man so committed sein in Mike McDaniel mit dem neuen GM, dass man wieder einen neuen 3-4-Jahresplan aufmacht, in Anführungsstrichen. Damit Mike McDaniel wieder Zeit hat, mit einem GM diesen ganzen Roster umzubauen. Und da ist meine große Gefahr, ich befürchte, das passiert nicht. Ich habe so ein bisschen die Angst, dass Mike McDaniel jetzt diese eine Chance kriegt, holt jetzt irgendwie einen Quarterback oder spielt mit Ewers. Das wird ein Jahr, weil es ein Übergangsjahr wird, wieder scheiße und dann entlassen wir Mike McDaniel. Das wäre für mich der absolute Worst Case, weil es einfach wieder so ein Wischiwaschi ist. Also entweder machen wir jetzt den kompletten Cut, Mike McDaniel und Tour weg, oder Mike McDaniel kriegt das Fenster und das müssen eigentlich dann 2 bis 3 Jahre sein, eher 3, weil die Altlasten gerade mit einem knapp, jetzt fehlt uns Tobi, ich glaube knapp 90 Millionen Deadcap-Vertrag, seien wir ehrlich, niemand würde Tour traden, bis das aus den Büchern raus ist, dauert das einfach mindestens 2 Jahre und bis es dann greift, dauert es 3 Jahre, bis es greifen kann. Hat Mike McDaniel wirklich diese Zeit? Ich befürchte, wenn nicht irgendwelche sportlichen Wunder eintreten, die wir uns alle hoffen, hat er die gar nicht. Und dann ist das irgendwie so ein Ding für mich, wo ich mir sage, ja, was bringt uns das?
Ja gut, also ich sag mal, ja, zu Quinn Ewers kommen wir erst zu Quinn Ewers.
Ja, ist es wie, so genau, wie ist es? Ist es Ewers? Ist es Ewers?
Ja, Quinn Ewers, so wird es im Amerikanischen dann ausgesprochen. Jetzt will ich schon ins Englische wechseln. So in general. es ist so, Quinn Ewers war jetzt am College nicht dafür bekannt, dass er quasi die Pocket geliebt hat. So in der Pocket war das manchmal ein bisschen sehr, sehr wild. Dafür hat er aber auch, war sein Deep Ball gut, aber da war auch nicht, dass er jetzt diesen krassen Arm hat, dass er das Feld mit der Stärke im Arm bedienen kann, sondern einfach sehr akkurat im tiefen Feld. Das schon, und auch off-Plattform sieht das bei ihm gut aus. Das Problem ist, das hat er halt viel zu oft gemacht, und ihn da irgendwie in den Rhythmus zu bekommen und zu sagen, hey, bleib mal ein bisschen in der Pocket, weil der ist halt nicht gut unter Druck gewesen am College. So, das war eines der größeren negativen Punkte, die er so bei sich hatte. Aber er hat halt einen Quick Release, das kann man auch noch sagen, und er kommt halt er hat auch Baseball gespielt in seiner Jugend, daher kommt halt quasi, dass er auch in seiner Armbewegung und in dem, wie er seinen Arm bewegt, eben manche Würfe machen kann, also so Sidearm-Throws oder sowas, das funktioniert schon, aber er hat halt nicht diesen Zip, also, dass er ein enges Fenster irgendwie bedienen kann, ja, kann er, aber das muss dann schon gut offen sein. Er kann nichts rein zwingen, so würde ich das beschreiben. Und er ist halt insgesamt auch eher in seinem First Read und dann wird's wackelig. Also da endet der Tour so ein bisschen. Er hat bei weitem nicht die Antizipation, die Tour hat, um da einfach mal so einen kleinen Vergleich zu machen. Dafür ist er off-Plattform einfach deutlich besser, was eben an dem besagten Baseball-Background liegt. Insgesamt muss man sagen, also er hat ja bei Texas gespielt, das ist da, wo Arch Manning jetzt spielt. Der bleibt übrigens am College, das hat er entschieden, das war aber auch zu erwarten. Also der wird nicht in den Draft gehen jetzt. Und der hat im Prinzip, ja, hat er sich keinen Gefallen damit getan, dass er nochmal am College geblieben ist. Er hätte in den Draft gehen sollen. Daher wäre er wahrscheinlich in der ersten Runde gegangen, 2024. So ist er jetzt in der siebten Runde gegangen. Es war ziemlich, ziemlich dramatisch, wie es da geendet ist. Und ja, also da braucht man nicht erstmal so viel zu erwarten, weil es ist immer noch ein Siebtrunden-Quarterback. Also da müssen wir auch irgendwo das Erwartungsmanagement bei uns allen so dementsprechend sein, dass das halt ein Spieler ist, der kommt rein. Und jetzt schauen wir mal, was wir an dem haben. Vielleicht funktioniert es, vielleicht ist das ein Quarterback, den man sich dann kommendes Jahr auch nochmal anschauen kann, wenn er genug zeigt. Weil auch das, du hast es schon angesagt, Thilo, also die Dolphins würden einen 99 Millionen Dead Cap schlucken, wenn sie ihn cutten würden. Also Tour. So, du hast es auch wahrscheinlich richtig gesagt, dass da niemand für Tour traden wird. Also das wäre sehr überraschend, sage ich mal. Und wenn wir ihn nach dem 1. Juni cutten würden, hätten wir 67 Millionen Dead Cap in 2026. Was immer noch 11 Millionen, also wir würden ihm 11 Millionen mehr zahlen, als wenn wir ihn auf dem Roster hätten. Und wir hätten in 2027 31,8 Millionen. Aber gut, das ist dann irgendwo noch zu verkraften. Man muss halt sagen, dass ich glaube im März 2026 wieder Garantien reinkommen. Also am dritten Tag der Liga werden weitere 3 Millionen von seinem 2027er Gehalt garantiert und er hat noch einen Option-Bonus 2026, der auch in den ersten 3 Tagen des Liga-Jahres 2026 geleistet werden muss. Also wir sind jetzt in dieser Situation, dass wir mit diesem Tour-Vertrag uns einfach, ja, ich denke, darüber ist Chris Greer am Ende auch gestolpert. Und ja, es ist jetzt, wie es ist. Mike McDaniel hat jetzt durchgegriffen, weil wir eben auch eliminiert sind. Und ich denke, die besten Chancen hatte er immer noch gesehen, mit Tua zu gewinnen, weil er hat ja auch Tua am meisten spielen lassen. Tua hat die Raps bekommen und so weiter und so fort. Das hat verschiedene Gründe, wieso man dann nicht, wenn man noch die theoretische Chance hat, nicht doch noch etwas macht. Und dadurch, dass wir im Prinzip diesen krassen Deadcap haben, ist es auch so, das muss man sich ja auch überlegen, du sagst natürlich, dann holen wir uns einen Quarterback, aber realistisch haben wir da gar keine, also wen sollten wir denn holen, den wir uns leisten könnten, der uns in dem Maße weiterhilft, dass wir sagen, ja, das läuft, weil ich gebe dir da recht, Mike McDaniel ist dann natürlich in einer gekniffenen Situation und da muss der neue General Manager, aber auch der General Manager so viel Rückendeckung von oben haben, dass man sagt, wir gucken uns das jetzt ein Jahr an, Mhm. Ja, das ist die Kaderplanung, die wir haben. Und ich habe auch kein, also ich würde auch mir erwünschen oder ich erhoffe mir, dass Mike McDaniel länger in Miami bleibt, weil ich denke, dass er einen offensiv sehr, sehr, sehr gut ist und auch die Headcoach-Sachen lernen kann. So, wenn aber der General Manager nach einem Jahr sagt, so, das führt uns hier nicht weiter, weil eben das, was Mike McDaniel verkörpert, einfach nicht einem Headcoach aktuell gerecht wird, das ist eine legitime Aussage, weil ich meine, wir haben alle mitgekriegt, was gesagt wurde von Spielern, die in Miami waren. Ich denke, da muss man auch so fair sein und sagen, dass da etwas dran gewesen sein muss. Sonst erzählen die halt nicht 10.000 Sachen, dass die Disziplin nicht da war und yada, yada, yada. Aber ja, also das ist, da muss man dann wirklich nochmal genauer hingucken. Und da ist auch die Frage, welche Qualitäten wir sozusagen in dem General Manager dann sehen und wie der General Manager mit dieser Situation einfach umgeht. Aber ich denke, also wenn wir rein auf Sportliche gucken, Tua war im MVP-Race und wenn ich mir Tuas Leistung dieses Jahr angucke und auch wie das sich entwickelt hat in den letzten Jahren, muss man einfach sagen, dass das zum größten Teil Mike McDaniels Design war und der einfach mit den Qualitäten die Tua hat. Also es ist ja nicht so, dass wir sitzen und Tua ist ja so schlecht und alles. Er hat Qualitäten, aber die reichen halt nicht, um dieses Team in die Playoffs zu führen, obviously. Und genau, da ja, muss man halt sagen, dass Mike McDaniel dort eine Offense geschaffen hat, dass Tua im MVP-Race war bei den Buchmachern. Das ja, ist für mich eher auf der Habenseite unseres Headcoaches. Genau.
So. Ja, ich gehe da schon konform mit dem, was du sagst. Für mich ist halt die übergreifende Frage so ein bisschen, wenn wir jetzt Quinn Ewers testen, diese drei Spiele, dann kommen wir für mich schon wieder in eine so eine Art, in eine prediktete Grauzone, die uns zu nichts führen wird. Also ich weiß, einige sagen, klar, wir können ihn testen und das mag vielleicht auch positiv sein, dass er kann ja überraschen. Realistisch gesehen, nach meinem Empfinden, werden alle nach drei Spielen sagen, ja, Quinn Ewers ist es auch nicht. Dann sind wir genauso schlau wie vorher, okay, wir haben es probiert. Und dann muss man halt fragen, was sind diese Schlüsse daraus? Dann haben wir im Prinzip drei Quarterbacks im Roster. Mit Zach Wilson sind wir uns, glaube ich, auch konform. Die alle drei irgendwie keine Zukunft bei uns haben. Jedenfalls nicht als Starting Quarterbacks. Wir haben dann einen Head Coach, der, wenn er nicht geht und bleiben darf, dann im nächsten Jahr mit einer nicht existierenden Cap-Situation einen komplett neuen Quarterback-Room in einen Rebuild aufbauen muss. Und wir müssen uns einfach im Klaren sein, dass diese Situation nur funktioniert, wenn wir eben nicht da reingehen, was du eben sagtest, mit einem GM, der sagt, nach einem Jahr ist Mike McDaniel raus. Also das wäre für mich vertane Zeit. Dann mach es gleich. Dann sag gleich, Mike McDaniel, das ist leider gescheitert aus unterschiedlichen Gründen. Du wirst wahrscheinlich der beste OC irgendwo anders, bei den Lions, keine Ahnung. Aber bei uns hat es halt nicht geklappt, dann machen wir den kompletten Cut jetzt. Die Situation wäre für mich ein bisschen anders gewesen, hätte man Tua jetzt zu Ende durchspielen lassen und wäre dann an einen Punkt gekommen, zu sagen, wir traden Tua, denn vielleicht, dann hatte er vielleicht noch einen kleinen Trade-Wert, jetzt als gebenchter Starting-Quarterback ist es weg. Vorher, ich meine, du hast bestimmt gelesen, gab es ja diese Kyler-Murray-Trade-Gerüchte und so weiter und so fort. Das war wahrscheinlich sehr viel Ente, aber vielleicht wäre das noch irgendwie gegangen, denn er war Starting-Quarterback. So, glaube ich, ist sein Trade-Wert eigentlich weg. Den kannst du cutten, wann auch immer und wie. Und dann brauchst du drei neue Quarterbacks. Und das heißt, weil du richtig gesagt hast, wir haben kein Geld, dann musst du draften. Dann musst du realistisch in einer nicht guten Quarterback-Klasse irgendwie draften. Entweder heißt es, wir investieren wieder Ressourcen, die wir nicht haben, um höher zu kommen, oder wir draften irgendwie in der mittleren zweiten Runde. Das hat in den vergangenen Jahren auch nicht so richtig gut geklappt, wenn man mal ehrlich ist. Das sind dann halt diese Tyler Shocks und Spencer Rattlers dieser Welt, wo auch wenig bei passiert ist. Das sind für mich immer so diese Flyer, Draft-Picks, die kann man eigentlich leider auch wegwerfen, auf gut Deutsch. Wer ist denn der letzte Quarterback, der nicht in der Runde 1 gegangen ist, außer jetzt natürlich Brock Purdy, der Erfolg hatte? Ist es Russell Wilson?
Gute Frage, ne? Ist ja immer so. Die Frage. Was heißt Erfolg? Ja.
Naja, zumindest ein vernünftiger Starting Quarterback. Und deswegen meine ich, was da muss die Timeline passen. Also da muss man sich wirklich committen in das System und in den Coaching-Staff Mike McDaniel. Und das finde ich ist zum jetzigen Zeitpunkt noch so unsicher. Es sei denn, man weiß
warum?
Schon.
Warum? Also ich verstehe, also für mich ist es gerade eher erstmal ein Quarterback testen. Mhm. Also gar kein Problem, weil ich meine, du sammelst halt Datenpunkte. Mehr machst du ja sowieso nicht. Aber darüber hinaus ist halt, hast ja die Möglichkeit, wenn du sagst, okay, ich gucke mir das jetzt an mit Mike McDaniel, weil es kommt ja ein neuer GM rein.
Ja.
So. Und der guckt sich das ja erstmal an. So, der wird ja, in der Regel wird er wissen, was bei den Dolphins abgegangen ist. So, das heißt, der guckt sich das an und sagt, ja, das möchte ich jetzt mal erstmal wissen, wieso das bei den Dolphins so war. Also das ist, erwarte ich zumindest, dass er da eine Bestandsaufnahme macht. So, und dann kann er immer noch sagen, ich traue Mike McDaniel das zu. So, aber wenn du nach einem Jahr merkst, dass die erste Analyse nicht zu 100% gepasst hat und du vielleicht dann die Möglichkeit hast, jemanden zu bekommen, als Head Coach, von dem du mehr überzeugt bist, das ist ja auch immer so die Frage, wen gibt es? Und es gäbe genug Möglichkeiten auf dem Markt. Brauchen wir jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber für mich ist das eher, dass es da viele Möglichkeiten gibt, das jetzt aus, weil die Dolphins sind jetzt an einem Punkt, du musst den Roster neu ausrichten und du kannst ja auch erstmal den Rest des Rosters aufbauen und dann gehst du halt von mir aus mit einem Quinn Ewers, mit Zach Wilson und dann guckst du, wen du noch so bekommst. Vielleicht holst du Jacoby Brissett zurück oder. Also es gäbe ja dann durchaus Möglichkeiten, so einen One-Year-Player einfach sich zu holen, weil warum nicht? Ne? Also wir brauchen ja wen und ich sehe auch nicht, dass die Dolphins mit ihrem Roster an einem Punkt sind, wo wir einen Quarterback sehr früh draften sollen. Es sei denn, wenn alle davon überzeugt sind, macht so, ne? Weil ich meine, wer sind wir? Dazu sagen, auf gar keinen Fall. Aber ich denke, die Dolphins haben so viele Baustellen im Roster, jetzt für die kommenden 2-3 Jahre, dass da erstmal wir uns kommende Saison wahrscheinlich auf eine herausfordernde Saison einstellen können, gerade wenn ich mir den Schedule angucke. Das wird sehr, sehr wild. Und ja, also ich sehe diesen Zwang nicht, dass man unbedingt früh einen Quarterback draften muss, nur, also wofür? Weil die Dolphins ja jetzt sowieso in die Richtung gegangen sind, dass wir ein Run-First-Team sind. Warum nicht erstmal um die Identität aufbauen? Und dann kannst du immer noch einen Quarterback holen im kommenden Jahr im Draft. Weil das, so wird die Timeline für mich zumindest so ein bisschen runder, weil der neue GM, wenn ich der neue GM wäre, ich würde den Teufel tun und im ersten Jahr einen Quarterback draften, weil dann ist das unnötig Druck gleich von Anfang an, was nicht funktionieren kann, weil also mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht funktionieren kann, weil der Roster nicht da ist, dass man wirklich erfolgreich sein kann.
Genau, das sehe ich auch so. Und ich hätte die Befürchtung, dass der Druck, wenn Mike McDaniel da ist, da bleibt, dass der so groß ist, dass wir in den ersten beiden Runden Quarterback picken und dann diesen ganzen Roster-Umbau halt irgendwie
in Anführungsstrichen so schlafen. Das fände ich fatal.
Genau, das ist ja das, wovor ich ein bisschen Sorge habe.
Ja. Übrigens, es war Jalen Hurts, der letzte Nicht-First-Round-Quarterback.
Der schon Second-Round-Pick, der irgendwie...
Genau.
Ja, wobei sich da die Geister auch scheiden.
Machen wir uns nichts vor, mit der O-Line wäre Tour wahrscheinlich auch gut gefahren.
Ja, besser auf jeden Fall.
Ja. Ja. Nee, dementsprechend muss man da halt schauen, wie es so ist. Aber es ist halt... Ja, also ich bin da entspannter, was das Thema angeht. Ich denke, wir haben jetzt einen einigermaßen klaren Weg oder eine klare Idee gezeichnet, dass eigentlich ist nichts klar, so ungefähr.
Mhm.
Ich glaube, das Bild, das haben wir gezeichnet. Und was man jetzt macht, man testet halt Quinn Ewers einfach, um zu gucken, kann der was oder nicht. Das, mehr wollen wir gar nicht wissen. So, dass wir wissen, woran wir an Tour sind. Und jetzt müssen wir halt gucken, was kann Quinn Ewers, können wir darum nächstes Jahr, kann das ein Quarterback sein, der ein System von Mike McDaniel, Run First, kommende Saison so weit umsetzen kann, dass das okay ist. Also darum geht's ja. Ich glaube, wir müssen uns jetzt schon, und schuldig, dass wir da so, oder dass ich jetzt gerade so ein bisschen schwärzer male, ich glaube, wir müssen uns jetzt schon davon verabschieden, dass wir in der kommenden Saison eine hochexplosive und effektive Offense haben, die dieses Team trägt. Das würde mich sehr, sehr stark überraschen, wenn ich ehrlich bin. Und gemessen, muss man auch gucken, wie mit der Defense, wie das weitergeht und so weiter und so fort. Aber gemessen, wenn ich mir die Teams gegen die Dolphins nächste Saison spielen, das ist schon ein Brett. Also ich meine, unsere eigene Division wird nicht einfacher. Ja, also das ist herausfordernd. Wir spielen nächste Saison, nur damit ihr schon mal so ein Gefühl bekommt. Wir spielen nächste Saison in Denver. Wir spielen bei Green Bay. Wir spielen in Las Vegas, gut. Wir spielen zu Hause gegen die Kansas City Chiefs, wir spielen zu Hause gegen die Chargers. Wir spielen zu Hause gegen die Bears und die Lions. Wir spielen bei den Vikings. Und dann haben wir noch Spiele, ja, AFC North, AFC South und NFC West. Also NFC West, da werden wir wahrscheinlich gegen die 49ers spielen. Und dann muss man gucken, wer es in den Ländern, also es können Colts, zum Beispiel die, ne? Colts wären es aktuell, da kann man eigentlich von ausgehen, es sei denn, Opa holt nochmal die Kohlen aus dem Keller und die Colts gehen auf eine Miracle Run, aber da kann man davon ausgehen, dass das eben die Colts sein werden. Und wenn wir in die AFC North schauen, da wird's dann, sind es aktuell die Bengals, aber gut, das, ja, werden wahrscheinlich die Bengals werden, es sei denn, die Browns werden da nochmal was erreichen, aber die Bengals werden kommende Saison wahrscheinlich auch kompetenter sein als diese Saison, gerade wenn Joe Burrow dann fit sein sollte über die ganze Saison. Ich meine, er ist ja jetzt wieder auch, spielt ja jetzt wieder, hat zumindest gespielt. Genau. Also, wir haben nächste Saison auch einen ziemlich saftigen Schedule. Da darf man dann auch gespannt sein, wie sich das Ganze darstellt, sozusagen. Also das nur schon mal vorweggeschoben. Und ja, also ich sehe uns kommende Saison in keinem großen Markt. Und selbst in 2027 sehe ich uns im Rookie-Quarterback-Markt. Aber da haben wir auch immer noch ordentlich Deadcap geschluckt von wahrscheinlich Tyreek Hill und Tour und ich weiß nicht, wer noch dazukommt. Aber wir müssen halt aufräumen. So, es nützt ja nichts.
Sind das diese ganzen guten Verträge, die uns vor 3 Jahren angepriesen wurden?
Das sind diese wundervollen Verträge. Ich meine, der Tyreek Hill-Vertrag, also das, was mich gestört hat, auch bei Chris Greer, sind diese Verlängerungen, die, sei es mit Jalen Ramsey oder Tyreek Hill, der hat halt noch X-Vertrag. Jetzt lass ihn halt stehen.
Xavier Howard. Haben wir immer noch in Büchern.
Xavier Howard zum Beispiel, ja, das ist ja, jetzt wo du es sagst, das
ich glaube 15 Millionen haben wir den, zahlen wir den dieses Jahr, also ist er in
15,7.
Ja. Das ist Wahnsinn. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, haben sehr viele Leute gesagt, Greer macht super Verträge. Das habe ich damals schon nicht
gesehen. Ja, egal. Ich meine, das ist jetzt auch so ein Thema. Ich meine, ne, aber ja, also das sieht kommende Saison, man kann natürlich, und wir werden da auch herum uns bewegen, aber ja, da muss man einfach mal schauen, wie sich das gestaltet. Ich denke, 2027 sieht das Ganze dann schon wieder besser aus, aber ja, da sind 2 Draftklassen dazwischen und so weiter.
Ja.
Das ist dazu gesagt. Also ich bin gespannt, wie Quinn Ewers sich macht gegen die Bengals, die ja auch nicht die beste Defense haben, aber dazu werdet ihr gleich noch etwas mehr hören. Eine News, die wir noch kurz besprechen müssen oder sagen müssen, ist, dass Matthew Judon von den Dolphins entlassen wurde. Tilo, macht das was mit dir?
Ja, irgendwo schon. Wir hatten das im Vorgespräch ja schon besprochen, man kann eigentlich nur hoffen, dass er von sich aus gesagt hat, komm, entlasst mich, ich will nochmal irgendwie bei einem Contender was reißen, ich habe dann ein Angebot, dann ist alles in Ordnung für mich, dann lass den Mann irgendwo spielen. Ich hoffe halt nur nicht, dass man da jetzt irgendwie so eine Entlassung auch gemacht hat, um ja, weil man ja noch vorher im Playoff-Rennen war und jetzt will man doch irgendwie agieren, das ist auch, also das wäre für mich Quatsch.
Ja.
Wir waren noch vorher nicht im Playoff-Rennen und daraus jetzt Schlüsse zu ziehen wegen der Steelers-Niederlage, das ist halt Blödsinn. Also dann hätte man ihn auch behalten können. Ich weiß gar nicht, hast du die Zahlen da, sparen wir irgendwas? 2 Peanuts oder so? Dadurch?
Ja, vermutlich.
Ja, und also, das hätte man sich dann halt auch sparen können, wenn das jetzt deswegen war. Gut, man kann junge Spieler testen, aber wen testet man jetzt dann deswegen?
Naja, müsste man sich jetzt nochmal anschauen, aber ja, ich sag mal, es gibt nur mehr Spielzeit für Spieler und ich sag mal, er hat halt auch Special Teams gespielt und sowas. Also
ich fand ihn aber gar nicht schlecht. Oder? Ja.
Hä?
Also ich fand ihn okay.
Ja.
In der Rotation.
Ja, weiß ich nicht. Also ja und nein. Also ich war nicht der größte Fan. Aber gut, das ist wie es ist. Und nur damit ihr es jetzt schon mal gehört habt, wenn wir Tour Post First of June Cut machen und Tyreek Hill entlassen, haben die Dolphins 21 Millionen im Cap Space. Also da lässt sich zumindest so ein bisschen was manövrieren, aber damit haben wir auch nur dann 35 aktive Spieler im Kader. Also da muss man auch ein paar Spieler unter Vertrag nehmen. Und dann bin ich gespannt, was mit manchen Spielern passiert, zum Beispiel mit Bradley Chubb. Ich denke, der wird getradet werden. Und dann schaut mal Minka Fitzpatrick aus, so ein Kandidat. Das sind so die großen Spieler. Genau, also da habt ihr zumindest jetzt nochmal ein paar Zahlen, Daten, Fakten gehört. Mit Matthew Judon, das sehe ich genauso. Also ich glaube, das war einfach jetzt, hey, könntet ihr mich vielleicht entlassen? Vielleicht habe ich nochmal die Möglichkeit, aber auch da, ich sag mal, wenn er jetzt von irgendeinem Mittelfeldteam aufgenommen wird, dann kann ich mir auch da vorstellen, dass der sagt, ja, ich glaube, ich retire. Also das kann ich mir auch vorstellen. Das ist ja so ein bisschen eine Modeerscheinung aktuell. Man hofft nochmal, dass irgendwie man so auf dem Waiver durchrutscht und irgendwie das einen sicheres Playoff-Team, zum Beispiel die Rams irgendwie, dass die ihn aufnehmen, dann, ich denke, sowas ist die Hoffnung von solchen Spielern, aber die Realität ist ja meistens, ja, das ist halt so ein Mittelfeld-Team, die vielleicht nochmal was versuchen, aber dann retired man lieber. Hm. Genau, so sieht das aus. Und damit, also ich habe jetzt zumindest nichts mehr für die News und ich habe auch nichts mehr im Rückblick auf die Sachen, die wir besprochen haben. Hast du noch etwas, Tilo?
Nee, ich bin gerade dabei, habe jetzt gerade mal Over the Cap aufgemacht, aber wir verlieren uns in Dingen, die wir uns über die Off-Season machen können. Ich bin gerade mal jetzt schon bei einigen.
Ja, du hast also, du hast schon wieder den großen Rotstift ausgepackt. Ich höre das schon.
Ja. Es sind eigentlich nur, ich habe nur die drei Spieler gecuttet, die du eben gesagt hast, ne, die wir gesprochen haben. Hill, Tour und Chubb, wenn man da Trade-Cuts macht, was wir da an Dead Money machen, wenn es Post-June-Cuts sind und nicht mehr Pre-June-Cuts, dann, da graut es einem. Deswegen, also ein neuer Coach oder Mike McDaniel, die haben alle, die haben ganz schön was vor der Brust.
Genau, so sieht das aus. Damit haben wir die Preview und die News abgefrühstückt. Ihr könnt uns schon mal so als Zwischenfazit natürlich gerne Infos dalassen. Hey, wie seht ihr die Situation rund um Quinn Ewers und rund um die Dolphins? Schreibt uns das entweder direkt bei Spotify, überall, wo man kommentieren kann, oder ihr könnt uns auch auf Instagram die Sachen schreiben. Und damit gehen wir jetzt in die Preview zum Spiel der Miami Dolphins gegen die Cincinnati Bengals.
So, dann lasst uns auf das Spiel am Sonntag um 19 Uhr ausblicken. Die Bengals spielen gegen die Dolphins. Und unsere Gäste, wir haben heute sogar zwei, das ist eigentlich echt neu im German Jungle. So, ich spreche jetzt einfach mal einen an. Rico, die Saison der Dolphins, ich habe es mir kurz bei ESPN angeschaut. Anfang schwierig, dann plötzlich gut und jetzt trotzdem bei den Playoffs eliminiert. Was liegt dir auf den Herzen? Was willst du als erstes loswerden?
Ah, ich sag mal, das war ja abzusehen, dass die Dolphins-Saison relativ früh zu Ende war. Also wir standen ja 1-7 mit einer Niederlage gegen die Browns war das und da war eigentlich die Saison schon vorbei und dann war so, ja, aber so ganz wollte man nicht loslassen und die Dolphins haben ja den General Manager entlassen und dann war auch viel, ah, wird Mike McDaniel das überstehen? Jetzt sieht es gar nicht so schlecht aus, also da haben die Dolphins sich so ein bisschen gefangen und dementsprechend ist der zweite Teil der Saison bisher deutlich besser gelaufen, als wir es hätten vorstellen können. Und jetzt schauen wir mal, wie die letzten Spiele, nachdem man jetzt ja offiziell auch aus dem Playoff-Rennen ausgeschieden ist, wie die letzten Spiele sich so ergeben. Genau, aber ist sicherlich keine Saison, mit der man hochzufrieden ist, aber das war eigentlich auch zu erwarten.
Ja, Thilo, das große Thema, die Neuigkeiten von heute. Tua Tagovailoa wird trotz seines Vertrages nicht mehr der Quarterback sein für die letzten Spiele, sondern einen mir sehr bekannten Quarterback mit Quinn Ewers, weil er mal bei Texas gespielt hat. Was dürfen wir von ihm erwarten und warum machten die Dolphins diesen Move jetzt?
Erstmal schönen guten Abend, moin. Warum machen die Dolphins diesen Move? Ja, das haben wir uns auch schon gefragt. Also man muss natürlich ganz klar sagen, so ehrlich muss man sein, Tua-Saison ist eine Enttäuschung. Das haben viele vielleicht schon auch vorher so gesehen, dass Tua nicht dieser Quarterback ist, den viele aus Dolphins-Kreisen in ihm gesehen haben. Er ist nicht annähernd an seine, in Anführungsstrichen, MVP-Form herangekommen. Er war ja mal so ganz grob in diesem Rennen. Für uns auch nicht, für einige schon. Aber die jetzige Saison ist eine Enttäuschung. Tua spielt irgendwo Bottom 5 in der Liga, wenn überhaupt, wenn das mal reicht. Deswegen ist sportlich dieser Schritt durchaus nachzuvollziehen. Das ist schon zu verstehen. Man merkt an Mike McDaniel, dass da auch ein gewisser Frust in der letzten Pressekonferenz mitspielt und auch irgendwie so eine Ratlosigkeit, wenn man mal ehrlich ist. Jetzt wirft man in den letzten drei Spielen hypothetisch erstmal einen Siebtrunden-Rookie rein. Ich glaube, wenn ich ehrlich bin, das ist so ein bisschen eine Mischung aus, wir wollen einfach mal Dartpfeile aufs Board werfen und gucken, ob da irgendwas ist, was wir doch nicht sehen, wenn ich ehrlich bin. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Offensive auf einen großen neuen Turnaround jetzt hinlegen wird. Mike McDaniel probiert vielleicht noch so ein paar Pfeile zu werfen, denn es geht auch um seinen Job und da kann jeder Datensatz, jeder Datenpunkt, den er noch irgendwie mitnehmen kann in die Offseason, kann dabei helfen. Vielleicht finden wir ja doch jetzt diesen Rohdiamanten. Ich meine, für euch ist es maximal bitter, denn nicht mehr wir wissen so richtig, was uns da jetzt für eine Offense erwartet, ob sie überhaupt anders aussehen wird oder ob es weiterhin Run First ist, wie in den letzten Wochen auch war. Dann sind wir mal ehrlich, die Dolphins haben die Spiele gewonnen über eine überraschende, doch solide Defense, was wir alle nicht gerechnet haben, und ein sehr gut designtes Run-Game. Und Tua hat das so ein bisschen gemanagt und in Anführungsstrichen sogar mit Interceptions oft dafür gesorgt, dass es knapper geworden ist, als hätte sein müssen. Deswegen ist so ein bisschen die Frage, was da jetzt kommt und ob das überhaupt groß anders ist. Aber ich glaube, dass jetzt US spielt, ist so eine Mischung aus Druck von der Fanbase, denn der war da, der ist da, man will eine weitere Veränderung haben, eine Enttäuschung und dann halt einfach schauen, was kann 2026 da auf Starting Quarterback passieren, denn Tour, wenn es nicht irgendwelche Wunder passieren, wird, glaube ich, nicht mehr bei den Dolphins spielen. Das kann man so irgendwie jetzt sagen, auf jeden Fall nicht unter Mike McDaniel. Deswegen sind die letzten drei Spiele irgendwie dann überraschend spannender, als man es noch erwarten konnte vor drei Wochen. Also im Playoff-Rennen waren wir für mich auch in den letzten Wochen nicht, das so ehrlich muss man sein. Und deswegen, ich bin gespannt. Ich bin gespannt auf die Preview, denn so ganz kann ich noch nicht greifen, was uns da offensiv erwarten wird gegen euch. Bin ich ehrlich.
Thomas, die Bengals sind 14 und 8, beziehungsweise ich muss es anders formulieren. Wenn Quarterbacks ihr NFL-Debüt gegen die Bengals geben, dann sind diese Quarterbacks 14 und 8. Das heißt, wir tendieren dazu, die oft relativ gut aussehen zu lassen. Erwartest du hier auch wieder ein Jules, der ein paar Plays machen kann gegen unsere Defense, oder wie wird das aussehen?
Also wenn wir einen Jules sehen, wie er zuletzt auf dem College gespielt hat, dann kann ich mir das eigentlich kaum vorstellen, dass sie dann gewinnen, aber mit guten Umständen. Und wir haben ja die Schwachstellen bei uns mit besonders Outside-Run-Game und Tight-End-Play. Es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, aber nur durch ein solides spielenden Quinn Ewers kann ich mir das irgendwie schlecht vorstellen.
Ja, aber wie ist das denn bei euch allgemein diese Saison? Ich meine, ihr hattet natürlich die große Verletzung von Burrow, der jetzt wieder mit dabei ist zum Glück. Also ich finde es immer ganz cool, wenn die besten Spieler spielen. Das ist ja schon mal nice. Wie seht ihr das denn aus eurer aktuellen Situation heraus? Sollte der überhaupt noch spielen diese Saison, oder sagt man, ja, eigentlich aus Franchise-Sicht wäre es auch nicht verkehrt, wenn er mal ein bisschen sich jetzt schont, weil der auch öfter schon mit Verletzungen zu kämpfen hatte?
Also sagen wir es mal so, wir haben jetzt keinen Quarterback mehr im Roster, den wir evaluieren müssen. Wir haben Joe Burrow, der drei Viertel der Saison verpasst hat, verletzungsbedingt. Dann haben wir ja Joe Flacco, der vernünftig ihn vertreten hat, aber eben halt auch das Team nicht irgendwie entscheidend nach vorne bringen könnte. Und unser dritter Quarterback hat gezeigt, dass er kein Starter mehr in der NFL sein kann. Oder nicht mal mehr ein Backup eigentlich. Und du hast halt keinen Rookie, den du testen kannst. Oder einen verschmähten Backup-Quarterback, der vielleicht noch ein bisschen Spielzeitpraxis bräuchte. Im anderen Feld habt ihr das gleiche Problem oder so, das ist ein 250 Millionen Dollar Quarterback, den musst du spielen lassen eigentlich.
Ja, eigentlich soll, also im Optimalfall spielt der, aber ja, der Vertrag war vielleicht jetzt nicht die cleverste Entscheidung.
So, und die Frage ist einfach nur, also das hat man ja letzte Woche gegen die Ravens schon so gesehen, das Team hatte sich ja aufgegeben, und obwohl in der Theorie nur einiges machbar war. Die Frage ist natürlich, wie das Team jetzt, wo es jetzt offiziell ist, dass man eliminiert ist, auftritt. So, aber ich glaube auch, das wäre das falsche Signal, wenn Burrow fit ist und nicht spielt. Und für Zach Taylor geht es ja auch noch um seinen Job. Also ich glaube, da ist die Wahl, ihn zu benchen aus gesundheitlichen Gründen, ist, glaube ich, nicht gegeben in Cincinnati gerade.
Könnt ihr aus eurer Sicht mal so, weil ich das ganz spannend finde, das ist so ein bisschen meine Twitter-Timeline rein, dieses Interview bzw. die Pressekonferenz von Burrow, habt ihr bestimmt drüber gesprochen, das wirkte ja so ein bisschen, ja, da ist ein, zwei Mal der Begriff Andrew Luck-Vibes gekommen. Ist das alles völliger Quatsch? Also so ein bisschen desillusioniert, bisschen, naja, verzweifelt. Ist das ein Thema in den Bengals-Kreisen, oder ist das einfach Social Media aufgebauscht, was jetzt so ein bisschen hochkommt und klicksmäßig, oder gibt es irgendwelche Vibes aus Cincinnati, die dir sagen schon, also Burrow ist jetzt so langsam auch an dem Punkt, wo er angefressen ist?
Also aus meiner Perspektive ist das zu 95% eine Storyline, die von den Medien aufgebauscht wurde, weil wo es kein Narrativ gibt, kreiert sich der Journalismus selbst eins. Joe Burrow ist zurückgekommen nach einer langen Reha, hat ein Spiel aus der Hand gegeben, dass er mit ein, zwei dummen Entscheidungen war, frustriert, musste dann Interview geben und wurde dann irgendwie zu "Hast du Spaß am Football?" und weiß ich was gefragt. Also und dann dieser Schnipsel ist dann auch nur darauf fokussiert, dass er sagt, ja, it's a lot going on und blim, blam, blub. Also es sind für mich zwei Sachen. Zum einen, Menschen geht's nicht immer gleich gut. Das kennen wir, glaube ich, von uns allen selbst. Manchmal ist man glücklicher, manchmal ist man vielleicht ein bisschen andersweitig unterwegs. Und das andere ist, der gute Mann ist uns wie nichts schuldig. Also er steht da, muss ständig Rede und Antwort liefern. Und ich habe einfach das Gefühl, dass halt die Medien gerne eine Storyline haben wollen, weil man dazu viel schreiben kann, weil dann innerhalb von 3 Minuten die Artikel hochschießen mit potenzielle Trades zu den Vikings, potenzielle Trades zu den Rams, potenzielle Trades zu den Dolphins, keine Ahnung wohin. Das klickt sich halt einfach auch gut. Was aber dann die anderen 5% sind, ist Joe Burrow, und das werden wir, oder haben wir ziemlich sicher in der Preview angesprochen, oder in der Review angesprochen. Joe Burrow wirkte schon auch ein bisschen off, jetzt gegen die Rams und es, gegen die Ravens, und es ist etwas, was wir im Auge behalten müssen. Aber der Andrew Luck Vergleich hinkt, finde ich.
Ja, man muss dazu sagen, Andrew Luck war ja auch an seinem Wurfarm, beziehungsweise seiner Wurfschulter verletzt, das, was bei Burrow ja nicht der Fall ist. Ich glaube, das war eher so ein bisschen, ne, der Typ wurde jetzt 29, als das Interview gegeben wurde. Ist immer so, wenn man Ende 20, oder eben jemand, viele, die mal 30 geworden sind in ihrem Leben, kennen das vielleicht auch. Mit Anfang 30 fängt man an, so ein bisschen sein Leben auch Revue passieren zu lassen. Und Burrow ist manchmal auch zu ehrlich, was er den Medien preisgibt. Und dann kommt nämlich relativ schnell ja auch diese Storyline wieder hoch. Aber ihr kennt das ja aus Miami auch, wie oft wurde Tua schon totgesagt nach seiner Gehirnerschütterung. Also, und ja. Also es ist eher diese Mediengeschichte, das, was man eigentlich hört, dass er eigentlich zufrieden ist in Cincinnati. Das Team ist aber eben halt vom Gesamtroster her nicht gut genug, um wie vor 3 Jahren Richtung Super Bowl zu spielen.
Mhm. Glaubt ihr denn, dass das unweigerlich deswegen in Coaching-Veränderungen münden wird? Also aus meiner Sicht, was ich von den Bengals mitkriege, sagt man immer, da könnt ihr mich gerne unterbrechen, wenn das völlig falsch ist, dass dein Ownership in Cincinnati sehr konservativ ist und eigentlich doch eher länger festhält und sehr, sag ich mal, nicht so schnelle Entscheidungen trifft, wie zum Beispiel in Carolina. Und oder ist das erstmal falsch? Oder?
Das war das große Thema von heute und gestern, weil gestern von Paul Dehner, dem The Athletic Beatwriter, der immer sehr gut verknüpft ist, ein Artikel rauskam, in dem basically gesagt wurde, alles bleibt gleich. Und die Fanbase, zumindest die Ex-Fanbase, ist mental gegangen. Also da sind wirklich Leute sich an die Haare gegangen, auf übelste Art und Weise, und haben diskutiert und debattiert, und wie kann man nur. Und am Ende des Tages sind es die Bengals, die warten immer 3 Jahre zu lange, bis irgendetwas mal passiert.
Ja, also es ist vor allen Dingen eher, die Bengals müssen anfangen, die Struktur zu ändern. Also unser quasi GM ist seit 20 Jahren an Ort und Stelle und er hat es einfach nicht geschafft, mal langfristig Personal zu binden. Mit Jesse Bates zum Beispiel haben wir den stabilisierenden Faktor der erfolgreichen Defense-Jahre günstig ziehen lassen, nämlich zum Nulltarif. Und das merkt man halt. Wir sind seitdem mega anfällig im Passgame, mega anfällig bei Big Runs, wo der eigentlich Support der Safeties fehlt. Und ja, also die Qualität des Kaders wird nicht gut zusammengebaut. Und das ist halt auch die Frage. Wir wissen nicht, wie stark das am Headcoach liegt oder nicht. Ich würde sogar sagen, offenspersonalmäßig ist es sogar das stärkste Bengals-Jahr, seit Zach Taylor da ist. Aber die Defense wird halt qualitativ immer schlechter. Sieht man auch an den Draftzahlen. Wir achten zu sehr auf Leute, die gute Athletikwerte haben, aber unproduktiv sind.
Ich will nicht zu viel fragen und so weiter, aber da können wir gerne schon aufs Spiel schon mal eingehen. Ich hatte am Anfang des Jahres, sehr kritisch mit unserer Defense ins Gericht gegangen am Anfang des Jahres, und das hat bei uns jetzt einen sehr dollen Turnaround gegeben. Also unsere Defense war für mich, gerade die Secondary, bin ich in die Saison gegangen, das ist Bottom 3 der Liga, und die ersten Spiele haben das so ein bisschen bestätigt, dass wir defensiv niemanden stoppen können. Gerade so Running Backs wie ein Rico Dowdle oder so haben wir dann auf einmal ausgesehen wie ein Pro Bowl Running Back. Das hat bei uns schon so einen deutlichen Turnaround gegeben. Unsere Defense ist tatsächlich gerade auf Linebacker über Brooks und Dotson stabiler geworden. Die Secondary ist zwar nicht gut, aber sie hält zumindest das ein bisschen aus mit Rasul Douglas als positiven Effekt. Ich hatte das Gefühl, am Anfang des Jahres Cowboys, Dolphins und Bengals betteln sich so ein bisschen um die schlechteste Defense der NFL. Wir sind da so ein bisschen von weg. Wie ist der Verlauf auf eurer Seite defensiv so über das Jahr?
Also die Bengals Defense war arschig, war dann nochmal mehr arschig und war dann so arschig, dass sie historisch schlecht waren und mit irgendwelchen Teams aus den 70er verglichen wurden, die sogar trotzdem noch besser waren. Das war bis zur Bye Week quasi das prägende Narrativ. Jetzt nach der Bye Week sieht man kleine positive Schritte in die richtige Richtung. Joseph Osai und Miles Murphy, die beiden Edges, haben echt aufgedreht in der Abwesenheit von Trey Hendrickson. Und trotzdem, Tight Ends machen gegen uns gefühlt in jedem Spiel 100 Yards. Running Backs fangen und laufen gegen uns auch immer mindestens gefühlt 100 Yards. Die Defense ist nach wie vor nicht gut, aber gewisse Sachen, beispielsweise, und Thomas, du kannst du mich dann gerne ergänzen, wie der Cornerback Nummer 1, DJ Turner, die spielen oder er spielt eine ziemlich gute Saison. Und es gibt so ein, zwei Sachen, die mittlerweile in die richtige Richtung zeigen, aber halt nach wie vor nicht sonderlich gut sind.
Ja, also wir sind sehr anfällig, was Tight Ends angeht. Also eigentlich hätte letzte Woche schon der Rekord fallen sollen, was ein Team innerhalb einer Saison gegen Tight Ends zulässt. Das wird aber wahrscheinlich dann diese Woche passieren. Mit den meisten Touchdowns und den meisten Receiving Yards von Tight Ends gegen ein Team in einem Jahr. Und wir sind ja erst Woche 16. Also wir sind, was Tight End Coverage angeht, extrem anfällig, und mit Darren Waller, wenn er spielen sollte, sieht das ja auch gar nicht mal so schlecht aus. Und ja, also die Defense ist nicht gut, oder sagen wir es mal so, sie ist nicht konstant. Sie lässt, wenn sie mal gutes Plays macht, ist dann kann das nächste Plays bei 3. und 15 schon wieder fürs neue First Down reichen.
Heißt also, so ein bisschen die Kritik, die man im letzten Jahr hörte, dass es halt an Lou Anarumo liegt, das ist eigentlich Quatsch, oder? Oder wie
Ja.
seht ihr diesen? Ja, okay.
Ja. Also Lou Amarumo spielt eine schwere Defense vom Schema her. Da brauchst du einen gewissen Football-IQ oder ein bisschen Erfahrung. Und damit haben sich die Rookies auch immer schwer getan. Das ist ein Kritikpunkt, den man gelten lassen muss. Aber dass die Defense so historisch schlecht war, lag mehr am Roster-Building anstatt am Coach.
Okay.
Rico, dass du auch mal wieder zu Wort kommst. Was macht denn eure Defense so gut mittlerweile?
Ich glaube, was unsere Defense aktuell so gut macht, ist, dass die Leute sich langsam gefangen haben, weil wir haben ja einen riesigen Aderlass gehabt. Der Cornerback und der Safety Room ist komplett neu aufgebaut worden. Das braucht einfach Zeit. Und gerade in so einer Situation ist das nicht selten so, dass das Team aus sich heraus sich einfach verbessert. Und dass das Team aus sich raus so eine Mentalität entwickelt, hey, wir wollen es denen jetzt doch mal zeigen, dass wir gar nicht so schlecht sind. Und Thilo hat schon angesprochen, mit unseren Linebackern, die eine überragende Saison spielen, das hätte, glaube ich, kaum einer gedacht. Einfach das schon mal, das ist so ein bisschen die Base. Und dann haben wir einfach eine solide Line. Die ist nicht so gut, wie wir dachten, aber Chop Robinson kommt zu so langsam. Kenneth Grant, der First-Round-Rookie, der wird sich auch stetig verbessern, verbessert sich stetig. Und was man auch sagen muss, mit Zach Sieler und dann in der Rotation mit Zeke Biggers und Jordan Phillips, das sind zwei Fünftrunden-Rookies aus dem diesjährigen Draft, haben wir eigentlich eine Line, die in der Rotation wirklich gut ist, aber im Prinzip nicht so gut, wie sie sein sollte. Und dadurch, dass die Secondary jetzt so langsam sich gefangen hat und die Kommunikation besser ist, bekommt die Line so ein bisschen mehr Zeit, da gegen den Lauf oder auch gegen den gegen den Pass zu arbeiten an der Line. Also das ist im Prinzip die größte Entwicklung, würde ich sagen, dass die Secondary sich gebessert hat und dadurch die Front Seven mehr Zeit hat oder auch mehr Impact haben kann, weil die Secondary nicht gleich entblößt ist. Das ist so der größte Punkt, aber das hat man gegen die Steelers auch gesehen. Irgendwann findet ein erfahrener Quarterback wie jetzt bei den Steelers Aaron Rodgers eben doch Löcher in der Secondary und das kann dann durchaus dazu führen, dass es ein bisschen ekelig wird.
Ja, das wäre dann meine Anschlussfrage gewesen. Ich weiß tatsächlich, ich stand jetzt gerade nicht, wie es um T. Higgins steht. Anfangswoche war er noch im Concussion-Protokoll. Mindestens mal Ja'Marr Chase wird ziemlich sicher auflaufen. Traut ihr euren Cornerbacks da mitzuhalten oder quasi wie versucht ihr da das ein bisschen einzudämmen?
Thilo.
Willst du oder wollt ihr die kurze Antwort? Dann heißt es nämlich einfach nein. Traue ich ihn nicht zu. Können wir zur nächsten Frage übergehen.
Ja, also ich glaube aber grundsätzlich, wenn man so Spieler wie Ja'Marr Chase, so die im Zaum zu halten, das ist sowieso eine Herausforderung für sich. Ich glaube, dass die Dolphins da Mittel und Wege finden, manche Plays sie zu limitieren, aber insgesamt, wenn man das jetzt Play für Play guckt, dann werden die Bengals dort definitiv häufiger gute Möglichkeiten haben, den Dolphins weh zu tun. Und dann liegt es einfach daran, in welcher Verfassung Joe Burrow ist, was er dort findet und was er eben nicht findet. Aber die Möglichkeiten werden da sein.
Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir haben einen, ich nenne es mal 1B-Cornerback, der überraschend gut geworden ist mit Rasul Douglas, dass der gegen Ja'Marr Chase spielen wird, dann dieses klassische Bild aus Bill Belichick, dann kriegt er noch Safety-Hilfe dazu mit Minka irgendwie, dann kann man vielleicht irgendwie Chase limitieren, aus dem Spiel nehmen, wird nicht funktionieren und dann ist es das klassische Spiel, was bei Dolphins auf jeden Fall passieren wird, dann wird Mike Gesicki für 2 Touchdowns und 120 Yards oder André, wie heißt er, Yoshivas, ne? Genau, ja, das müsste dann die 2 sein, wenn Higgins nicht spielt, dann werden die das machen. Also da haben wir gar nicht die Mittel zu, leider, dass wir durch eure alles, da sind wir in der Secondary einfach zu schlecht für, Punkt. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass wir das alles aus dem Spiel nehmen können, wenn T. Higgins spielt, dann wird es noch kritischer. Da können wir gleich nochmal, würde ich vielleicht noch so eine Interessensfrage anschieben zu Person T. Higgins. Also ich weiß jetzt nicht, ist es ja, glaube ich, seine 3. Concussion dieses Jahr schon, oder?
2. Also die 2. innerhalb von 3 Wochen.
Ja, okay. Wie ist denn da allgemein so in Bengals-Kreisen die Einschätzung dazu? Also wenn es Tua gewesen wäre, da ist ein Riesenaufschrei in den Socials. Bei T. Higgins ist es so eine Randnotiz in neutralen Podcasts. Ja, es ist halt
wie immer so beim Quarterback oder wie bei Tua, wo es eigentlich überbewertet, während es bei T. Higgins, der auch schon relativ häufig Concussions hat, das ist aber auch seine Spielweise, weil er sich ja aufstreckt und lang macht, um den Ball zu bekommen und dann eben halt gerne dann auf den Hinterkopf knallt. Das ist im Verhältnis, so wie Tour, ist die Diskussion eigentlich sehr gering. Da wird eher gesagt, oh, der hat schon wieder eine.
Mhm. So. Also wir haben im Spiel gegen die Patriots uns echt gewundert, dass der immer wieder aufs Feld durfte. Und Bills. Anscheinend ist sie, Bills, ja, ich habe heute 1000 Verdreher drin. aber anscheinend lief das hier alles nach Protokoll und er wurde immer gecleared, aber du hast dem aktiv dabei zugesehen, wie er nicht 100% bei der Sache war. Und das finde ich dann irgendwie schwierig und er ist jetzt auch im Concussion-Protokoll wieder und ist noch nicht sicher, ob er gecleared wird oder nicht. Also, heikles Thema.
Zu der Frage von vorhin, ob man Joe Burrow passieren lassen sollte, würde ich sagen, nein, aber zu T. Higgins kann man eindeutig sagen, den solltest du jetzt klären, weil das ja ist jetzt technisch eh gelaufen und solange er nicht fit ist, bei 100% ist, wozu reinwerfen? Dann lieber die jungen Wilden weiter testen.
Wer sind die jungen Wilden von euch offensiv, die man testen will?
Also man muss Tinsley weiter testen, zurzeit 4. Receiver. Für Charlie Jones und für Yoshivas geht es eigentlich auch noch, muss man auch rausfinden, ob sie wirklich eine langfristige Lösung sind auf den Positionen 3 und 4. Und die musst du halt jetzt auch mal in Situationen bringen, wo nicht beide immer da sind, also Chase und Higgins, dass sie eben halt mehr Snaps bekommen und du sie eigentlich netto über das gesamte Spiel bewerten auch kannst.
Okay, die Dolphins haben auch offensiv einen Plan und wenn ich mein Fantasy-Team so angucke, dann glaube ich, weiß ich, was der ist. Der heißt Devon A-Chain. Thomas, stoppen wir A-Chain irgendwie oder wird das einfach ein Problem?
Beim Inside Run haben wir gute Chancen.
Gut. Thilo rennt A-Chain nur inside.
Nein, das ist nicht das Spiel von Mike McDaniel. Also das ist kein klassischer Inside Runner. A-Chain kriegt ja mittlerweile auch fast mit die meisten Targets in der Dolphins Offense. Das ist natürlich jetzt, das sind keine Deep Balls, ist klar, aber auch führt die Targets dann bald schon an bei uns im Team. Das war gegen die Steelers so und insgesamt ist es auch so. Das heißt, er ist so ein bisschen das Double-Headed Monster, was dann heißt, wenn ihr den limitieren könnt, dann wird es halt auch schwierig. Denn Waddle war es in letzter Zeit eher weniger, muss man ganz ehrlich sagen. Aber A-Chain, wenn er ins Laufen kommt, dann und gerade auf Second Level mit dem Speed, ich denke, das wisst ihr auch, dann ist A-Chain schon ein sehr guter Running Back. Ich sag's mal vorsichtig so. Und Mike McDaniel, das ist die große Stärke in der zweiten Saisonhälfte, hat dann bewiesen, dass er für sein Run Game etwas entwickeln kann, was Hoffnung macht. Das Passing Game ist eine Katastrophe. Das Run Game hat uns zu 5 Siegen getragen hintereinander. Und da war A-Chain sicherlich der Faktor. Man muss aber auch klar sagen, dass da auch im Hintergrund so ein paar Spieler sind. Also wenn ihr sagt Inside, dann ist das eher also so ein Ollie Gordon, den man vielleicht mal auf dem Zettel haben müsste, der das Inside macht. Aber wenn ihr das gut covern könnt, dann wahrscheinlich eher nicht. Aber Outside ist es doch A-Chain und auch Jalen Wright, der jetzt gegen die Steelers nicht, aber gegen die Jets, als A-Chain raus war, hat er da ein sehr gutes Spiel gemacht. Also da haben wir schon Angriffspunkte, aber nur über die geht's, muss man ganz, ganz ehrlich sagen. Wenn wir nicht laufen können oder nicht mehr laufen können, weil das punktemäßig schon zu weit hinten ist, dann wird's für uns ganz, ganz schwierig. So ehrlich muss man sein. Oder Rico?
Ja, da gehe ich auch von aus. Aber ich gehe davon aus, dass die Dolphins schon das Outside-Run-Game wieder versuchen. Und das hat Mike McDaniel ja dieses Jahr extrem umgestellt, dass man da mit einem sechsten O-Liner auf dem Feld ist und dann versucht eben mit dem Swing-Tackle da zu arbeiten und auf die andere Seite. Und das ist auch das Lauf-Run-Game, wo, wenn ich jetzt unseren Center Aaron Brewer zum Beispiel sehe, in Motion, also das ist das Run-Game, wo es für uns am besten funktioniert hat diese Saison und nicht mit, okay, wir versuchen das jetzt durch die Mitte und das ist ja auch dem Profil von Devin Achane eben geschuldet. Dadurch, dass er eben der Speedster ist, läuft das oder ist die Situation, wo die Dolphins am meisten Run-Success, wie man so gerne hat, gehabt haben diese Saison. Genau.
Dann ist ja gut, dass wir so gute Tackler in der Defense haben. Nicht.
Aber macht euch nichts draus. Das war bei uns jetzt gegen die Steelers auch eine Katastrophe mit dem Tackling.
Ja, also.
Gehen wir ein Over-Under davon über 60 oder was?
Wie hoch ist es denn? Ich habe noch gar nicht geschaut.
Ich auch noch nicht.
Das kriegen wir raus.
Ja.
Aber machen wir erstmal weiter. Also, nee, 47,5 nur. Aber die denken vielleicht auch, dass die Beine irgendwann müde werden bei den Running Backs.
Ich kann mir halt vorstellen, dass gerade die Dolphins halt ihren Rookie QB entlasten wollen und viel laufen werden. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das einigermaßen okay bis gut funktionieren wird, gerade mit unserem Linebacker-Play. Und dann wird das wahrscheinlich eher ein High-Scoring-Game. Müssen wir schauen, worauf es hinausläuft. Von meiner Seite habe ich eigentlich nur noch eine Frage, und das ist die Frage, die wir jedem Gast stellen. Wer ist euer Longsnapper und warum ist der ein cooler Typ?
Das ist eine hervorragende Frage. Die Dolphins hatten mal den Long Danny, haben wir ihn genannt, weil der war schon über 5 40, glaube ich, als der dann retired ist bei den Dolphins. Also die Dolphins haben eine Historie mit Longsnappern und ich hätte noch, Blake Ferguson war es, aber der ist dann gecuttet worden und jetzt ist es Joe Cardona, glaube ich zumindest. Theo, du darfst dich natürlich berichtigen, wenn ich da jetzt gerade auf dem Holzweg bin.
Der gute Aber, es ist,
aber es ist Joe Cardona und der, ich muss gestehen, das ist natürlich jetzt auch hochgradig peinlich. Nein, also da weiß ich jetzt einfach relativ wenig über Blake Ferguson. Da könnte ich euch sagen, hey, der hat Diabetes und der hat da auch eine eigene Stiftung und hat sich dafür eingesetzt und so weiter und so fort. Und über den Danny, das war im Prinzip auch eine Vereinslegende bei den Dolphins. Also ich kann euch ein bisschen was über die Historie der Longsnapper der Dolphins sagen. Aber das hat sich jetzt so ein bisschen verloren auf meiner Seite. Genau, also da weiß ich relativ wenig, um
was ja auch völlig okay ist. Ja. Was ja auch völlig okay ist. Okay, wollt ihr noch was fragen oder wollen wir in Richtung Predictions gehen?
Von meiner Seite aus können wir Richtung Predictions gehen.
Ich würde noch eine kleine Frage reinschieben.
Okay.
Weil ich finde so, die Bengals und wir, die Dolphins, wir haben beide im gleichen Jahr unseren Quarterback gepickt und wir waren so in der gleichen Timeline mit den ähnlichen Problemen. Und eine unserer Hauptprobleme ist und war und bleibt wahrscheinlich auf Ewigkeit die O-Line. Obwohl wir viel gemacht haben. Und was ich so mitkriege, habt ihr eigentlich auch viel gemacht. Und es ist auch noch ein Problem. Oder sehe ich das falsch? Wie ist eure O-Line-Timeline? Ich meine, bei euch spielt Carroll Center, der war bei uns Center. Ihr habt hohe Draftpicks drin. Ihr habt auch mit Orlando Brown viel Geld drin. Das ist vielleicht so ein bisschen das Pendant zu uns, einem Terron Armstead. Wie ist eure Entwicklung der O-Line? Gibt es noch Hoffnung oder ist es auch verloren?
Thomas, ich überlasse dir.
Danke. Also, Hoffnung gibt es immer, aber die Bengals werden nie die Top 5 O-Line haben, wie manche das gerne haben wollen. Ich gehe, was das angeht, auch vollkommen mit, weil man auch genug Teams sieht, die haben eine durchschnittliche O-Line und haben trotzdem deutlich weniger Quarterback-Sacks als die Bengals das eine Zeit lang hatten oder auch die Finns. Ich sag mal, so eine Top 5 O-Line ist auch komplett überbewertet, außer du machst so ein Philadelphia-Konzept draus. Mhm. Ja, also sie können, für jede O-Line können sie besser sein, aber ich glaube, das war dieses Jahr die beste O-Line-Leistung in der Zach Taylor-Ära. Und ja.
So, also die O-Line hat mich echt überrascht, tatsächlich. Also, anfangs der Saison waren wir an dem Punkt, es war unser Hauptproblem quasi und hoffentlich hält sie und so. Und dann die Joe Burrow-Verletzung, die nicht mal viel mit der O-Line zu tun hatte. Aber eigentlich seit da, in jedem Spiel macht die O-Line einen guten Job. Macht einen sehr guten Job. Wir haben das beste Laufspiel, seit Joe Burrow da ist. Also, einfach um das nochmal zu unterstreichen, was Thomas gesagt hat, es ist die beste O-Line, die Joe Burrow hatte, wahrscheinlich, so wie sie jetzt spielt. Was doch einigermaßen überraschend ist, weil da zeitweise zwei Rookies gespielt haben. Momentan spielt noch einer mit Dylan Fairchild. Und trotzdem ist jetzt nicht irgendwie eine Top-10-Line, aber sie ist für Bengals-Verhältnisse doch ziemlich gut.
Du hast gerade gesagt, es spielt nur noch einer, dann bin ich irgendwie auf dem falschen Dampfer, dann spielt auf Right Guard mittlerweile Dalton Reisner, oder wie?
Ja, auch schon seit ein paar Wochen wieder.
Ah, okay. Dann
also, weil er halt noch einen größeren Impact hat im Run-Game.
Ja.
Und der 5-Runden-Rookie von Clemson, Rivers, der hat, ich glaube, 5 oder 6 Spiele hat er gestartet. Der hat auch einen guten Job gemacht, aber er im Run-Game war halt noch keine Unterstützung, so wie Reisner es zurzeit ist. Und aber vielleicht ändert sich das zum Wochenende auch, wo man sagt, ja, wir müssen jetzt einfach unsere Talente wieder fördern und denen Spielzeit geben. Also, die sind nicht weit voneinander weg. Also, für die Zukunft sind das zwei solide Picks. gewesen. Die müssen natürlich weiter eine Entwicklung machen, aber das wird schon, also beziehungsweise die Hauptschwachstelle in unserer O-Line ist eigentlich eher Orlando Brown anstatt die Rookies sogar.
Oh, okay, krass, ja. Nee, ich frage nur so gezielt, weil Dalton Risner war der Spieler, den Rico vor zwei, ist es so lange her, Rico, 2-3 Jahre für uns immer gefordert hat in jeder Free Agency. Wir müssen ihn holen, damit wir unsere Guard-Position picken, und dann ist er, glaube ich, damals dann nach Minnesota gegangen. Und wir haben unsere Guard-Position mit Liam Eichenberg besetzt, was super geklappt hat.
Naja. Ist korrekt.
Ja. Okay. Also ich hätte auch keine Fragen mehr.
Gut, dann Gäste zuerst. Ich weiß nicht, wie ihr das handhabt. Wir fordern einfach jeweils eine Zahl, einen Score am Schluss. Meistens endet das aber, dass ich 3 Sätze sage, Steven 10 Sätze sagt und Thomas eine Zahl sagt. Also jeder gestaltet das ein bisschen aus, wie er es haben will. Deswegen, ja. Thilo, fang doch mal an.
Ja, also wir tippen bei uns immer den Spread tatsächlich und gegen das Over-Under. Wer unterbrechen wir, wie war es Over-Under? Das will ich gleich mal rein.
Ja, was mit 47, glaube ich.
47,5, tatsächlich das dritthöchste diesen Spieltag. Das höchste ist Pittsburgh gegen Detroit, ja, 52. Okay. 47. Und die Bengals sind mit 4 Punkten Favorit. Das,
ja, das würde ich auch mitgehen. Und das ist ja sogar, weil es in Miami ist, sind es dann ja sogar praktisch 6,5 oder 7 Punkte. Dann kommt man, wo man guckt. Ich würde das Over tatsächlich nehmen. Und ich würde sagen, das wird jetzt irgendwie für uns bitter, leider. Ich sage, das wird ein 17-33.
Oh.
Ja. Weil ich glaube tatsächlich, dass wir offensiv im Passspiel nichts erwarten werden. Wir werden laufen. Das wird am Anfang ein bisschen klappen. Hinten raus werden wir dann über den Lauf nicht mehr mithalten können, weil wir einfach passen müssen. Da vertraue ich Quinn Ewers nicht. Und defensiv kann ich mir leider vorstellen, das, was ich so ein bisschen angedeutet habe, wir werden Chase vielleicht nur ein bisschen limitieren können, aber nie maximal. Und dann haben die Bengals für mich auch ohne T. Higgins zu große Waffen gegen unsere Secondary, dass ich befürchte, dass das hinten raus in die Hose geht. Leider. Ja.
Okay, Rico, schließt du dich deinem Podcast-Partner an?
Natürlich nicht. Na, also ich bin gerade echt damit, weil wir haben schon mal, das war dieses absolut kranke Spiel damals gegen die Broncos, nachdem ist es eigentlich für die Dolphins nur bergab gegangen. Super. Aber ich kann mir vorstellen, dass das so ein 300 Yards Rushing wird für die Dolphins in verschiedensten Konstellationen. Und dann brauchst du halt auch nicht mehr viel Passing. Da musst du halt gucken, was Quinn Ewers da wirklich macht. Ich meine, der ist wahrscheinlich auch off-Plattform nicht schlechter, als dass er mit der sauberen Pocket umgehen kann, dementsprechend. Ah, komm, das wird richtig wild. Ich glaube, beide scoren über 30. Es wird einfach, also weil wahrscheinlich auch Defense-Scores dabei sein werden, gerade ein Rookie-Quarterback, und dann, ja, ich glaube, die Dolphins gewinnen das mit 35-32.
Thomas.
Ja, 35-27 für die Bengals, Punkt.
Okay, ich glaube, dass Quinn Ewers eine echte Kanone als Arm hat, weil ich es auch schon gesehen habe. Er muss dann einfach noch genau genug sein mit dieser Kanone. Das ist dann das andere Thema. Ich glaube, es gibt einen Shootout. Ich glaube, es steht am Ende, keine Ahnung, 42-35 für Boah. Die Dolphins.
Oh, geil, aber geil. Ey, das, also,
okay, also, ja.
Da dürfen sich die Leute freuen. Also das Spiel wird, selbst wenn ihr die Red Zone guckt, wird das Spiel wahrscheinlich komplett in der Red Zone übertragen, wenn es so viele Scores gibt.
Ein bisschen Football-Euphorie, auch wenn es um nichts mehr geht, soll ja doch ganz toll sein.
Ja, ist das Coolste dann, ne? Wenn, ich meine, das kann man ja dann auch einfach genießen, weil warum nicht?
Absolut. Rico, Thilo, danke fürs Dabeisein, danke fürs Vorbeikommen. Wo kann man euch finden, wenn man noch hören will, was ihr so gequatscht habt?
Ja, also danke natürlich auch an euch. Also das ist ja jetzt so quasi so ein Crossover. Genau, uns findet man also überall da, wo es Podcasts gibt, hier Dolphins Drive. Uns gibt es auch auf Instagram, da könnt ihr uns auch bitterböse DMs schicken, gar kein Problem. Und ja, also das ist das, wo man es hauptsächlich findet. Und genau, wo findet man euch denn?
German Jungle Podcast, überall, wo es gute Podcasts gibt. Instagram bin ich tatsächlich am aktivsten. Auf X kann man uns auch anschreiben. Facebook sind wir auch, für die alten Leute unter uns. Und dann, ja, Linktree und so in der Beschreibung und auch die Links zum Dolphins Drive findet ihr natürlich in der Beschreibung. Thomas, dann würde ich sagen, Hooday, Fuck the Steelers und Tschüss miteinander.
Bye bye.
Ja, nice.